Ja, Heiliger Geist, ich danke dir für das, was du vorbereitet hast für den heutigen Abend. Und ich bitte dich, Herr, dass du mich leitest in dem, was ich sage, dass du uns leitest in dem, was wir einfach hören werden, dass wir aus deinem Wort gefestigt werden, Herr, dass wir ermutigt werden, dass wir im Glauben wachsen, ja, und dass du uns heute lehrst. Amen. Ihr müsst wieder mal sagen, wegen Lautstärke und so, oder genau, wenn Tobias, wenn du das ein bisschen im Griff hast, das ist der von dir aus linkeste Regler, genau. Das ist gut, genau, danke. Ich werde heute mit einer Frage beginnen. Das ist eine theologische Frage und wenn ich es richtig weiß, ist es auch eine geografische oder geologische Frage, aber ich weiß nicht, ob ich da die Begriffe richtig verwende, ehrlich gesagt. Und zwar ist die Frage, was versetzt Berge? Also ich habe sehr viele sehr gute Antworten gehört und deine war tatsächlich geografisch auch nicht ganz falsch, denke ich, aber darauf wollte ich nicht raus tatsächlich. Der Herr kann zwar auch zur richtigen Zeit das richtige Erdbeben senden, um Gefängnistüren zu öffnen und so, das ist uns durchaus bekannt, aber darum geht es heute nicht. Vielleicht nächstes Mal, schreibe ich mir mal auf, ist eine gute Predigt. Aber genau, die meisten haben Glauben gesagt, habe ich das richtig gehört? Okay, gucken wir da uns doch mal die Geschichte an. Also wir lesen in Markus 11, die gleiche Begebenheit gibt es auch in Matthäus 21 mit ein bisschen Unterschied, aber wir lesen aus Markus 11 ab Vers 12. Und am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, hungerte ihn, also Jesus. Und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Interessant außerdem, ich habe jetzt mal aus der Luther gelesen, in der Luther-Übersetzung heißt es, da antwortete Jesus. Also der Baum hat nicht gesprochen, aber Jesus hat geantwortet auf diese, ich sag mal, Situation, dass er keine Früchte trägt. In der Version aus Markus, die wir jetzt gerade lesen, kommt dazwischen dann ein Zwischenteil und dann geht es am nächsten Morgen weiter. In Matthäus 21 ist die gleiche Begebenheit und wir wissen, worauf es hinausläuft. Da ist es so, dass der Feigenbaum, ich weiß, ich spoilere jetzt, aber der Feigenbaum sogleich verdorrt, heißt es da. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Evangelien. Kannst du gerne dich damit nochmal beschäftigen, Markus 11 und Matthäus 21 mal zu vergleichen. Wobei wir auch, wenn wir Markus 11 lesen, ab Vers 20, und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Also da ist die Verdorrung schon stattgefunden. Wie gesagt, prüft das gerne und setzt euch damit auseinander. Und dann geht es weiter. Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, heb dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Wow. Also alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Starker Vers auf jeden Fall. Jetzt wiederhole ich nochmal meine Frage, was ist hier beschrieben, was versetzt also Berge? Sehr gut, gell? Weil es ist so ein Spruch, so Glaube versetzt Berge, das ist auch korrekt, das ist auch theologisch nicht falsch, aber was Jesus sagt ist, nicht wenn du glaubst, dass der Berg sich wegbewegt, dann bewegt er sich weg, sondern wenn jemand spricht, auf gut Deutsch, und glaubt, also diese Kombination. Das werdet ihr, also dass es um den Glauben und ums Sprechen geht, werdet ihr heute am Ende hoffentlich mitnehmen, weil ich wiederhole das so circa so 10 Mal oder so gefühlt. Macht euch da schon mal drauf gefasst. Darum wird es heute gehen, diesen Glauben und das Sprechen. Jesus erwähnt es auch in Lukas 17 in einem anderen Kontext. Da sagt er, wenn man zu einem Maulbeerbaum sagt, entwurzle dich und verpflanz dich ins Meer und dabei das eben glaubt, dann wird er das auch tun. Das hat für mich die Frage geklärt, warum die Weltmeere so groß sind, weil da muss Platz sein für die ganzen Berge und für die ganzen Maulbeerbäume. Weil, also irgendwie, das ist so, immer wenn es um Glauben geht, das muss alles ins Meer. Okay, alles klar. Ja, nicht immer, wenn es um Glauben geht, aber einfach mal so als Anmerkung dazu, theologisch zu prüfen. Zurück zu Markus 11. Mir gefällt diese Begebenheit besonders gut, weil es ist nicht beschrieben, Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis vom Feigenbaum so und so. An einer anderen Stelle erzählt er wirklich ein Gleichnis vom Feigenbaum, aber nicht hier. Jesu Gleichnisse, Jesu Worte, die er gesprochen hat, die er uns in seinem Brief, sage ich mal, in seinem Wort geschrieben hat, die sind gut, die sind kraftvoll, die sind stark. Und besonders finde ich, dass in dieser Situation, es ist gar kein Gleichnis, was er bringt. Er sagt nicht, wenn man zu einem Feigenbaum sagen würde, dass er verdorren sollte, oder er hat ja was anderes gesagt, aber dann würde das geschehen, sondern er hat es ja wirklich gemacht. Das ist ja eine Tatsache, was passiert ist. Jesus hat zu diesem Feigenbaum gesagt, es soll keine Frucht mehr wachsen, und dann ist er ja wirklich verdorrt. Und daraufhin sagt Jesus, wer zu dem Berg spricht und Glauben hat, dann wird es geschehen. Also das war nicht so, nicht nur ein Beispiel, sondern sie haben gesehen, dass das funktioniert. Jesus hat es bewiesen, hat es ganz klar gemacht, er hat es ihnen gleich gezeigt, dass Glaube plus Worte, dann geschieht das. Damit hat Jesus natürlich auch klar gemacht, ja, Jesus hat hier nämlich nicht irgendwie ein Bild benutzt oder so, sondern das ist Realität, dass Glaube und Sprechen dann einen Berg versetzt. Damit hat er allen Bergen hier auf der Welt eigentlich klar gemacht, dass sie versetzungsgefährdet sind. Ne? Es ist so, oder? Also, der hatten bei manchem verstanden. Ich fand ihn richtig gut heute, als der in der Predigtvorbereitung kam. Ich habe herzlichst gelacht. Aber okay, ist mir nur so aufgefallen. Versetzungsgefährdet ist nicht mehr für jeden ein Begriff, oder? Aber egal. Glaube und Worte. Ich mache es mal noch sichtbarer. Ich habe mir überlegt, was kann ich für ein Bild nehmen? Für den Glauben und für die Worte. Und irgendwie bin ich, vielleicht liegt es auch in meinem Hintergrund, wieder bei meinem Mofa gelandet. So, mein Mofa ist ja im Endeffekt wirklich ein Fahrrad, ganz normales Fahrrad mit Motor. 0,7 PS. Passt. Und bei so einem Motor, der hat eben seine 0,7 PS, aber die kommen nur zum Tragen, wenn da auch eben entsprechend der Sprit drin ist. Also sonst hat der Motor, sonst passiert da gar nichts. Also du brauchst den Motor und brauchst den Sprit. Andersrum, wenn ich zu einem Fahrrad hingehe, was keinen Motor hat, der Sprit hat genauso viel Kraft, aber wenn ich das Fahrrad vollkipp mit dem Sprit, das wird dadurch nicht anfangen zu fahren. Und so denke ich, ist beispielsweise, ist ein Gleichnis von mir jetzt, deswegen hinkt es sicherlich irgendwo ein bisschen, aber wie als wäre unser Gebet, so dieser Motor, der Rahmen, der alles, die schönen Worte, die wir da sprechen, aber es ist nur wirklich kraftvoll, wenn da auch der Glaube in Form von dem Sprit reinkommt, sonst bleibt es kalt. Aber wenn das zusammenkommt, dann ist da Power drin. Oder muss nicht immer unbedingt ein Wort sein. Wir wissen, es heißt nicht, Glauben ohne Worte ist tot, sondern es heißt, Glauben ohne Werke ist tot in sich selber, richtig. Aber es sind eben oft auch die Worte. Wir gehen mal bei diesen zwei Aspekten, Worte und Glauben, erstmal auf die Worte ein. Über Worte kann man, was ist Wort Gottes uns über unsere Worte und unseren Umgang damit berichtet, kann man viel, ganz schön viel erzählen, aber ich nehme mal nur ein paar Basics raus. Wichtig mal zum Beginn, wir wissen, unsere Gebete haben Kraft. Richtig? Das funktioniert richtig gut, das finde ich gut. Gebete haben Kraft? Das war gar nicht meine Absicht, aber wenn wir, unsere anderen Worte haben auch Kraft. Ja, also, und wenn du dir nur in den Stunden des Tages, in denen du betest, Gedanken machst, was du sagst und dem Rest gedankenlos daher redetest, das wäre nicht so gut. Ne? Dann hebst du das eine Gefühl wieder auf. Ne? Das heißt, eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Kolosser 4,6 ist das, also in Bezug darauf, wie wir miteinander sprechen. Ganz klar, viele Worte richten wir sicherlich auch an Menschen, aber alle Worte, die wir sprechen sollen, im Endeffekt weise gewählt sein. Leben und Tod ist in Gewalt der Zunge. Ihr kennt die Stellen. Und wir gehen auch auf eine bekannte Stelle zur Zunge, zu unseren Worten drauf ein. Und zwar Jakobus 3, ab Vers 2. Wir gehen nicht die ganze Passage durch, aber ein paar Aspekte. Jakobus 3, Vers 2. Wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und es geht dann eigentlich sogar noch weiter. Ja, und wir gehen jetzt auch schon hier nicht auf alle Aspekte ein. Aber ich habe mich mal so ein bisschen beschäftigt mit den Bildern, die er hier nimmt. Also konkret mit dem Pferd und mit dem Schiff, was er anspricht. Also eingeleitet wird es ja, dass der Mann, der sich im Wort nicht verfehlt, hat den ganzen Leib im Zaum. Und dann kommt es mit dem Pferd. Wenn wir so im Wort Gottes lesen, es kommen immer wieder Pferde vor. Und gerade wenn es um prophetische Aussagen geht, um das, was beispielsweise Jesaja sagt, Jesaja 31, da stehen Pferde, oft in Kombination mit Wagen, für die menschliche Kraft oder für fleischliche Kraft, sage ich mal, für die nicht von Gott gesandte Kraft. Oder Psalm 147, 10, auch ganz kurz und konkret, heißt es, er hat keine Freude an der Stärke des Rosses. Und in dem Kontext geht es auch um Stärke auch von Menschen. So diese Thematik, dass Pferde so oft mit menschlicher Stärke oder menschlichen Möglichkeiten auch zusammenhängen. In manch anderen prophetischen Schriften geht es sogar noch mehr um Fleischlichkeit von Pferden, wenn es dann konkret um Hengste und so geht. Da geht es sogar um Lust und so. Darum geht es heute jetzt nicht. Aber wir lesen im Großen und Ganzen raus, okay, Pferde haben öfters mal was mit Fleischlichkeit, sage ich mal, zu tun. Und ich deute es für uns heute einfach für unser Fleisch im Sinne von unserem Körper. So, ja. Ja, genau, das ist, genau. Und wie wir aber mit unseren Worten sicherlich auch Einfluss auf unseren Körper haben. Ob wir das jetzt rausdeuten sofort aus Jakobus hier an der Stelle, aber im Endeffekt ist es so. Wir wissen, Sprüche 12, 18, wer unbedacht schwatzt, ich habe nochmal nachgelesen, es ist wirklich mit A, ohne Ä, unbedacht schwatzt in der Schlachter, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Ich habe da auch mal ein bisschen verglichen. In der Neues Leben heißt es, sie ist wie Balsam, aber in den ganz vielen Übersetzungen, in Schlachter, Luther, Züricher, Mengen, Neue Genfer, Gute Nachricht, HFA, Neue Evangelistische, ist es nicht beschrieben, sie ist wie Balsam oder sie ist als wie etwas Heilsames, sondern heißt es, sie ist heilsam, sie ist Balsam, sie bringt Heilung, also ganz oft. Und deswegen glaube ich, dass in dem, wie wir über andere sprechen oder auch klar über uns selbst, über unsere eigene Gesundheit sprechen, wir dadurch ganz eindeutig auch Einfluss haben, ob da ja, Heilung geschieht oder vielleicht etwas Gegenteiliges. Ob jemand jetzt sowas sagen würde wie, oh, ich bin immer müde oder ich habe immer Schmerzen und so. Gerade so immer solche totalen Aussagen, die hat der Feind total gern, aber die sind total schlecht. Also, sorry, aber sowas immer und ja, da kommen wir noch ein bisschen drauf. Stattdessen wollen wir gute Dinge aussprechen über auch unseren Körper. Bei Jakobus Georg geht es dann weiter mit dem Schiff. Eventuell kann man das auch nochmal deuten auf den Leib, den er vorhin anspricht. Ich werde heute der Einfachheit halber das nochmal auf was anderes deuten, auch hatte ich das im Lobpreis im Gefühl, wir hatten gesungen auch über die Winde und Stürme, die da wehen. Ja. Und ich deute das auch auf, also wenn ein Schiff im rauen Wind fährt, das sind Umstände um das Schiff herum, die es beeinflussen, so wie wir auch vielleicht um uns herum Herausforderungen oder Schwierigkeiten vielleicht haben können. Also es ist ja nicht alles irgendwie bei uns selber oder konkret bei unserem Körper, können ja Dinge sein, die national, international, global, das ist das Gleiche, glaube ich, egal, oder regional, familiär oder bei dir auf der Arbeit sind, irgendwelche, ich sag mal, rauen Winde. So, und da ist halt auch die Frage, wir haben mit unseren Worten halt da auch das Steuerruder in der Hand. Und wenn da die Winde wehen und wir dann so sagen, ah, ich schaff das nicht, oh, dann fliegst du schon hier wieder, hast du das nicht im Griff eigentlich so richtig. Oder wenn du irgendwie sagst, ich habe da, es ist vorbei oder Hopfen und Malz ist verloren, das ist ein netter deutscher Spruch, aber ist auch nicht gut. Der Herr versteht ihn, der Feind versteht ihn auch, und das bedeutet im Endeffekt, Hopfen und Malz ist verloren, heißt ja auch, das ist jetzt vorbei, keine Hoffnung mehr. Sprich das nicht aus über deine Situation. Trink gerne ein Malzbier, das ist okay, aber sprich nicht diesen Spruch aus, das ist nicht richtig. Wir möchten stattdessen Gutes aussprechen, auch über herausfordernden Zeiten oder Schwierigkeiten, in die wir vielleicht kommen. Und da haben wir jetzt aber einen Unterschied zu Menschen in der Welt. Die Menschen in der Welt, kriege ich so mit, so teilweise, die haben auch erkannt, dass Worte Macht haben. Es gibt auch, ich weiß nicht, ist das Affirmation oder irgend sowas, dass man auch irgendwie gute Dinge über sich oder über Situationen ausspricht, um das irgendwie zu erschaffen oder so. Vielleicht geht es auch dann in die Richtung Esoterik oder so. Ich bin da nicht so, oder ich kriege ein paar Nicker, also ich glaube, so, ich bin da nicht so up to date, aber ja so ein Zeug gibt es ja schon auch außerhalb von der Kirche im Endeffekt von uns, unserem christlichen Glauben. Der Unterschied ist, jetzt habe ich eigentlich schon in der Antwort gesagt, ist, dass wir sagen nicht irgendwelche Sachen, die sich gut anhören oder die wir wollen oder so, gute Worte, sondern bei uns hat das ja alles eine Grundlage, bei uns hat das alles eine Quelle, woher wir das auch sprechen können, woher kann ich sagen, dass ich heil bin, dass ich gesund bin und so. Das ist nicht irgendwas, was ich mir jetzt ausdenke oder ganz fest wünsche, sondern es ist was ich als Zusage habe von dem, was wir vorher schon hatten. Wir haben gesagt, Worte und was war das andere? Glauben. Gar nicht so komplex eigentlich, aber aus dem Glauben heraus haben wir diese Zusagen. Deswegen lesen wir auch im Wort Gottes, beispielsweise Berge versetzen oder ich nenne es einfach mal überhaupt den Dialog oder das Gespräch mit Bergen, kommt eher öfters vor als jetzt an diesen Stellen mit sprich zum Berg und er wird ins Meer kommen. In Hosea ist eine Stelle, in der Offenbarung ist eine Stelle und Jesus sagt es auf dem Weg zur Kreuzigung, diesen Ausspruch, vielleicht kennt ihr den, wenn es um, im Großen und Ganzen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es, wenn es ums Gericht Gottes geht über die Gottlosen im Endeffekt, dass sie hingehen werden und in die Felsen und so sich flüchten werden und dann zu den Bergen sprechen, fallt über uns, so als Schutz vor Gottes Zorn. So. Und von dem, was ich gelesen habe, ging es für mich nicht hervor, ob die Berge das machen, aber ich denke im Endeffekt, dass die das nicht machen werden. Ja, logischerweise, weil das Menschen ohne Gott aus Angst heraus sagen und da werden die Berge nicht gehorchen, denke ich. So, also das ist dann halt auch, sind dann leere Worte im Endeffekt, wenn wir nicht etwas im Glauben sprechen. Aber wenn wir etwas im Glauben sprechen, dann müssen wir Hebräer 11, Vers 1, ein bekannter Vers, und weil er so bekannt ist, habe ich ihn nicht nur mitgebracht, sondern habe ich ihn in vier- oder fünffacher Ausführung mitgebracht. In der Schlachter heißt es, Hebräer 11, 1, es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Na, schon mal ein schöner Begriff, Tatsachen. Ja. Mengenübersetzung. Der Glaube ist ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft. Ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man mit den Augen nicht sieht. Ja, ist hier so eingeschoben von den Übersetzern, aber interessant. So, also es gibt auch Situationen, wo wir auch was es nicht, noch nicht gibt, trotzdem vielleicht im Geist, denke ich mal, sehen. Ne? Züricher Bibel, der Glaube ist eine Grundlegung dessen, was man erhofft. Und jetzt kommt's, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Das ist sogar schon ein Beweis. Neue Genfer Übersetzung, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Oder New King James Version, verzeiht nochmals die Aussprache mal wieder. Aber now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Der zweite Teil ist auch wieder, das ist ein Beweis und interessant finde ich den ersten Teil, wo es heißt, dass Glaube ist eine Substanz. Ja, das gibt dem, was wir hoffen, es gibt dem Substanz. Also es ist dann nicht leere Worte, sondern es gibt Substanz durch den Glauben, weil es eine Wirklichkeit unsichtbarer Dinge ist, Tatsachen, die wir mit den Augen nicht sehen, ist wirklich spannend, was der Glaube eigentlich ist. Es ist wirklich was Greifbares. Und deswegen können wir eben im Glauben durch Gebet, durch Bitten Dinge empfangen, grundlegend auch überhaupt erst unsere Erlösung empfangen. Wir wissen, jeder, der hier sitzt und erlöst ist, und ich glaube, das sind alle, so wie ich euch kenne, so, hat es empfangen, indem wir mit dem Mund gesprochen haben, dass Jesus der Herr ist, und im Herzen geglaubt haben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und auch alle anderen Dinge, denke ich, können wir so in Empfang nehmen. Jesus hat es ja gesagt, alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangt, sondern wird es euch zuteil werden. Aber es ist halt ein spannender Begriff, weil dieses Wort alles ist ja schon ganz schön ultimo, das ist ganz schön viel mit inbegriffen. Man könnte fast denken, da ist alles mit inbegriffen, weil das heißt ja eigentlich. Aber wie ist es dann? Also wenn jetzt jemand hingeht, nicht ich brauche das nicht, aber jemand anders vielleicht hingeht und sagt, dann bete ich für einen Lamborghini. Ist das jetzt damit drin oder nicht? Ne? Eigentlich ist es relativ schnell erklärt, finde ich, weil es heißt ja, wenn wir beten und bitten, wir sollen ja glauben. Und wo kommt der Glaube her? Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Christi. So heißt es Römer 10,17. Und ich persönlich bin da so unterwegs und denke, das wird euch nicht anders gehen. Also ich habe halt Glauben für die Dinge, die ich im Wort Gottes lese oder die mir der Heilige Geist eingibt oder wie, die dann auch immer mit dem Wort Gottes natürlich übereinstimmen, dem nicht widersprechen. Und wenn jetzt jemand sagen würde, er liest aus dem Wort Gottes raus, dass er für einen Lamborghini beten kann. Also wir können nachher gerne ein Gespräch in der Tiefgarage führen, dann kannst du mir das, aber ich glaube es nicht. Eigentlich so, ich kann es für mich so nicht. Das ist korrekt, ja, das ist korrekt, aber zeig mir die Bibelstelle. Tatsächlich brauche ich es auch nicht, weißt du, das ist das Ding. So, preis den Herrn. Das ist korrekt. Das ist korrekt. War da ein Lamborghini dabei?
Nein, aber
genau, ich weiß vollkommen, was du meinst. Ja. Wir kommen da gleich auch nochmal genauer drauf auf Dinge, die nicht direkt vielleicht Gott jetzt für uns, ja, bestimmt, aber die wir empfangen dürfen, kommen wir gleich drauf. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, Psalm 38,4 oder wo zitiert, wo es heißt, erfüllt. Entschuldigung, danke aber für die Korrektur. 37, Vers 4, wo es heißt, dass wir unser Herzensbegehren uns gibt. Genau, aber das ist gut, gell? Ja, aber ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, was die Lamborghini-Beterei so angeht, oder? Also, sonst kommen wir nächste Woche so, alle haben Lamborghini, was ist jetzt? Nee, ihr wisst, glaube ich, worum es mir dabei geht. Es ist das Gleiche, auch wenn Jesus sagt, dass wir in seinem Namen beten, ja, und dann empfangen wir die Dinge. Wir können ja nicht was in seinen Namen beten, wo er nicht mitgehen würde oder so, oder was nicht sein Wille ist. Das ist eigentlich selbsterklärend. Trotzdem finde ich es interessant, um auch diese Thematik mal aufzugreifen. Das heißt aber nicht, dass Gott alle Details komplett so festlegt, so müssen die sein. Er gibt uns einen Plan, also er zeigt uns seinen Plan. Aber manchmal tut er auch die Details, auch wenn wir beten, auch nochmal, wie wir erbeten, eben anpassen. Um das konkret zu erklären an der Bibelstelle, bei Josua, finde ich eine interessante Thematik, was er erlebt, erbeten hat. Josua 10, Verse 12 bis 14. Da redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab, und sprach in Gegenwart Israels: Sonne, steh still in Gibeon, und du, Mond, im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen, bis sich das ganze Volk an seinen Feinden gerächt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Aufrichtigen? So blieb die Sonne mitten am Tag stehen und eilte nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Und kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Mannes hörte, denn der Mann kämpfte für Israel. Und das finde ich dann schon eine interessante Stelle. Nebenbei finde ich es auch interessant, dass, wenn wir dann später lesen in Jesaja 38, ist diese Geschichte mit der Sonnenuhr und so, das kannst du auch mal vergleichen, die Stellen, und weiß nicht, weil hier heißt es ja, dass weder vorher noch nachher der Herr sowas gemacht hat, aber gut, vielleicht hat Jesaja das auch, das Zeichen mit der Sonnenuhr so erbeten, weil er das von Gott eigentlich aufgetragen bekommen hat. Das war ja bei Josua jetzt nicht so, oder vielleicht war es auch, würde Gott das als anderes Zeichen definieren. Aber gerne, wenn du verstanden hast, was ich gerade meine, gerne Jesaja 38 mit Josua 10 vergleichen. Wenn du es nicht verstanden hast, gerne trotzdem Jesaja 38 mit Josua 10 vergleichen. Weil was in Josua 10, was ich da eben stark finde, ist diese Aussage, dass der Herr auf die Stimme eines Mannes hörte. Also in dem Fall auf Josuas Stimme. Das ist eigentlich für mich theologisch eine ganz interessante Aussage. Aber das geht so in die Richtung, was du vorhin so eingeworfen hast, dass, also das war jetzt nicht, Gott hat nicht gesagt, da muss jetzt die Sonne stehen bleiben, damit die kämpfen können. Gottes Wille war, dass sie kämpfen gegen die Amoriter. Und Josua hat ja gesagt, so nach dem Motto, wäre praktisch, wenn die Sonne stehen bleibt. Und da hat Gott dann gehört oder das hat Gott dann erfüllt, weil es seinem Plan hat es jetzt ja nicht widersprochen. Das hat jetzt, war jetzt nicht dem entgegen, und deswegen hat Gott ihm diesen Wunsch oder diese Bitte erfüllt. So, und das könnte ich mir vorstellen. Also das, ob wir jetzt wegen der Sonne den Herrn anrufen, das weiß ich jetzt nicht, aber was du meintest, so mit Details, vielleicht wo wir den Herrn auch mal darum bitten, ob das dies oder jenes geschieht, so haben wir Geschichten wie diese, wo Gott dann auch mal sagt, okay, natürlich, er tut das mal gewähren, so, weil es ist ja auch nicht gegen seinen Plan jetzt hier gesprochen hat. So. Finde ich interessant. Das waren jetzt ein paar Bibelstellen. Ich habe aber natürlich auch selber schon erlebt, wie Gebet und Glauben oder Worte und Glauben zusammengeführt haben und dann Dinge passiert sind. Ein Beispiel, wir hatten ja vorher das mit dem Körper und wir hatten das mit den Umständen. Ein Beispiel, was den Körper angeht, das habe ich schon öfters erzählt und ich glaube auch erst kürzlich. Ich führe es deswegen auch nicht zu lange aus. Aber ich bin dem Herrn dankbar, dass ich von mir selber nicht so viele Heilungszeugnisse habe, weil ich viel gesund einfach erleben darf. So, dafür preise ich den Herrn. Und wir beten dafür, dass wir hier in der Gemeinde Heilungen und Heilungen erleben, aber dass wir einfach dann gesund sind und die Leute heilen können, die dann kommen. Und so, versteht ihr, wie ich meine? So, also das ist so auch unser Wunsch. Und eine Sache, das ist, also ich glaube, das ist echt den meisten hier bekannt. Das war letztes Jahr, 5.1., kurz vor Drei Könige. Da hatte ich vor allem Erbrechen und so. Ich glaube, die meisten kennen es noch, die Geschichte. Da führe ich die auch nicht zu sehr in die Details aus. Aber jedenfalls, da weiß ich auch noch, da, also mir ging es eben ganz, ganz, ganz schlecht. Manche meinten, ob das vielleicht so eine Art Migräne oder so war, das weiß ich jetzt auch nicht genau, was es war. Aber mir ging es sehr, sehr schlecht. Und ich musste oder durfte unmittelbar darauf folgenden Wochenende, also es war Donnerstag, und am Freitag hat dieser Winterhike angefangen für die Ranger. 3 Tage lang draußen im Winter wandern, nachts draußen im Winter schlafen, und da war ich eigentlich dabei und ich war eingesetzt als derjenige, der die Andachten hält. So, und ich lag ja im Bett, war, dass ich kam eigentlich nicht mal aus meinem Bett raus, und ich hatte also gemerkt, ich würde es nicht mal schaffen, zur benachbarten Gemeinde, die ein paar Meter bei mir entfernt ist, rüber zu laufen zum Parkplatz, um mich da eben dann abholen zu lassen, dass sie mich rüberfahren. Also selbst diesen ersten Schritt, der war nicht möglich für mich. Geschweige denn dann natürlich da draußen in der Kälte rumzulaufen und dann auch noch kräftig in der Stimme irgendwas zu erzählen. Das war eigentlich unmöglich. Aber ich hatte ja gebetet und die Gemeinde hatte auch gebetet im Hintergrund. Einige Leute haben gebetet, weiß ich. So, das wurde auf jeden Fall, der Punkt mit dem Sprechen wurde ausgeführt. Und dann war natürlich auch der Glaube, war auch so ein Thema. Ja. Habe ich daran geglaubt oder nicht? Ne? Und es war dann für mich so, irgendwann abends war dann für mich, habe noch nicht so ganz, also eigentlich eher so ziemlich gar nicht bisher die Heilung erlebt. Und da habe ich so kam so der Gedanke, ob ich dann für diesen Hike, ob ich mich abmelde, ob ich absage, dass ich sage, hey Leute, ihr braucht morgen nicht auf mich warten, ich komme nicht. Aber dann hatte ich so gedacht, ja, also wenn ich krank bin, klar kann ich nicht kommen, ist ja logisch, also das gibt ja keinen Sinn, aber wenn ich gesund bin, kann ich ja kommen. Und der Hike ist jetzt ja nicht heute, sondern erst in 8 Stunden muss ich los. Also haben wir uns schlafen gelegt, uns nicht abgemeldet. Also habe ich im Schlafen gelegt, mich nicht abgemeldet. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, war komplett gesund. Preist den Herrn. Und bin dann rübergelaufen zum Parkplatz, rübergefahren, die 3 Tage in der Kälte gewesen, gepredigt. Das war gar kein Thema dann. So, also, ne, wo ich weiß, okay, der Herr, der kann dann heilen. Oder eine andere Geschichte, ich werde sie jetzt nicht zu lang ausführen, die war jetzt kürzlich, was so diese Stürme und die rauen Winde und so anbelangt. Ich hatte, die Situation war ein bisschen komplex, aber ich bin eigentlich wie jeden Morgen an meinen Briefkasten gegangen, kriege einen Brief vom Amt, okay, und dann stand da drin, dass ich innerhalb von 7 Tagen nachweisen muss, dass mein Auto versichert ist, andernfalls wird mein Auto stillgelegt. Das Stilllegen außerdem, es hat mir erstmal nichts gesagt, das heißt eigentlich, dass die Kennzeichen und so dann mitnehmen. Und war ganz komisch, aber ich war ja versichert, habe ja auch letztes Jahr 4-stelligen Betrag da überwiesen, ne? Das war alles schon geklärt. Und rum und nun hat es aber irgendwie alles nicht geklappt und der Vollzugsdienst kam dann tatsächlich vorbei und ich musste mein Auto abmelden und so. Das war echt, also kurz gesagt, richtig nervig auch irgendwie. Und ich saß dann so dran und ich musste was von der Versicherung, so eine Nummer musste ich mir geben lassen und die habe ich nicht bekommen, weil ich nicht durchgekommen bin. Aber wir haben auch, also ein paar Leute haben gebetet, ich habe natürlich auch gebetet und dann einmal, als ich wieder anrufen wollte bei der Versicherung, da hatte ich dann irgendwie einfach so diesen Vers im Kopf, wo ich sage, Herr, lass es mir heute doch gelingen. Das ist auch so ein Ausspruch, da habe ich den gebetet und habe dann gedacht, ja, die Musik kenne ich, kennt ihr das, wenn ihr die Musik dann so richtig, also ich habe schon überlegt, ob ich da jetzt einen Text dazu langsam mal, aber egal. Und dann, aber auf einmal war die Musik weg und dann war da tatsächlich eine Sachbearbeiterin dran und so, ich konnte dann da mit der das klären, wobei die erst gesagt hat, irgendwie mir wird irgendwas nachberechnet mit irgendwie 3-stelligen Betrag auch wieder und so, boah. Aber wir haben dann geredet und da haben die irgendwie das geregelt, dass nichts nachberechnet wird. Das war auch, fand ich vollkommen richtig so, alles andere wäre falsch gewesen, aber egal. Aber dann war das Ding, ich dachte so, okay, jetzt passt es, jetzt kann ich mein Auto anmelden. Aber heutzutage oder zu der Zeit war das so, du konntest gar nicht einfach auf die Zulassungsstelle sagen, ich melde jetzt mein Auto an, sondern muss man vorher einen Termin reservieren online, wie das heutzutage ist. Schön digital, schön dauert länger. Und ich hätte also, in dem Zeitpunkt war das alles so ausgebucht, ich hätte 5 Wochen warten müssen. Ne? Und dann war ich halt so dran und dachte so, ja, boah. Und ich hatte schon mit einer Sachbearbeiterin geschrieben aus der Zulassungsstelle, immer wieder ein paar Sachen geklärt. Und das hatte ich von der geschäftlichen E-Mail, habe ich das schreiben müssen, weil meine Anhänge irgendwie bei der privaten sind die nicht rübergekommen. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich hatte ja einen Kontakt. Aber ich eigentlich, ne, innerlich dachte ich mir so, ich will jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte jetzt, aber ich habe da einfach mal gefragt. Und sie hat dann tatsächlich gesagt, ah, wissen Sie, Herr Wohlgemut, dann kommen Sie einfach vorbei. Ich soll persönlich zu ihr kommen und dann schiebt die mich so zwischen rein. So war es tatsächlich. Ich war auch sehr zwischengeschoben. 3 Minuten haben wir das gemacht, weil ich hatte eigentlich gar keinen Termin. Und die hat das dann alles gemacht. Und also, da habe ich nicht 5 Wochen, sondern 2 Tage nur gewartet. Und was echt interessant war, das war ein Detail, das habe ich gar nicht beachtet. Sie hatte dann gesagt, ich habe ja nämlich von meiner geschäftlichen E-Mail das ja schicken müssen. Sie hatte nämlich dann zum Abschluss gesagt, dass sie in ihrem letzten Job war, sie nämlich Kunde bei mir im so und deswegen kennt sie das Unternehmen und sagt, da wollte sie dann, ja, also das hat dann irgendwie, hat der Herr das dann so geleitet, dass das dann ein gutes Wort für sie war, worauf sie da dann, genau, mir Gnade erwiesen hat. Da war ich auch sehr dankbar. Es gibt natürlich noch viele andere Geschichten, wo der Herr windige Umstände oder stürmische Umstände, muss man sagen, irgendwie geändert hat. Im Endeffekt, glaube ich, ist es einfach wichtig, vieles heute war, glaube ich, nichts, was du zum ersten Mal gehört hast, so, aber wieder zu uns zu erinnern, wie wichtig, wie wertvoll oder auch kraftvoll in beiden Richtungen unsere Worte sind, ja, unsere Gebete, aber überhaupt unsere Worte, zu wissen, dass ja, wir aus dem Glauben heraus auch Dinge im Gebet empfangen dürfen. Unser Glaube gründet sich aufs Wort Gottes, auf das, was Jesus mit uns spricht. Also sollten wir im Gespräch mit ihm sein natürlich, auch im Schriftkontakt oder wie auch immer. Und daraus resultierend können wir dann hingehen und im Glauben Dinge beten. Und was dann passiert, das sind die Dinge, die ihr dann nächste Woche als Zeugnisse erzählen dürft. Preist den Herrn dafür. Und ich habe mir dann aber auch gedacht, wenn ich jetzt hier über Glauben spreche und über Gebet, wäre es eigentlich voll gut, wenn man im Glauben auch betet zusammen. Deswegen fände ich es schön, wenn wir das machen könnten, auch dass jeder da Segen abbekommt, dass wir zu zweit zusammengehen. Du möchtest was sagen, oder? Okay. Dass wir zu zweit zusammengehen, ob du, ja, mit wem tut es einfach selber auswählen und einfach das, was gerade bei dir dran ist, wo du sagst, boah, da habe ich ein Anliegen, körperlicherseits oder sonst irgendwie ein Sturm oder was in deinem Leben, was auch immer, dass ihr darüber betet oder geht auch sonst zu dritt, zu viert zusammen, wie ihr halt möchtet, aber dass wir in kleinen Gruppen miteinander einfach auch beten, dass wir das nicht jetzt hören und dann irgendwie nach Hause gehen, sondern dass wir es doch gleich umsetzen und im Glauben den Herrn bestürmen. Seid ihr da dabei?